guten Morgen allerseits, wenn ich euch noch nicht persönlich begrüßen konnte. Ja, was glaubt ihr, ist das Wichtigste im Leben? Ihr wisst es, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Amen. Warum? Das ist wichtig für die Ewigkeit, wo du sie verbringen wirst. Wenn du im Himmel sein möchtest, solltest du jetzt eine Beziehung mit Gott starten. Aber das Wichtigste, was daraus dann fließt, ist, dass wir eine Beziehung zu uns selbst auch ganz neu bekommen und auch zu anderen Menschen. Denn das größte Gebot heißt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist so das Wichtigste im Leben. Aber die Grundlage ist eben die Beziehung zu Gott. Und da ist es wichtig, dass es eine lebendige Beziehung ist, dass es eine freudige und erfüllte Beziehung ist. Und deswegen hatten wir jetzt in den letzten Wochen ja, wer da war, eine Serie von Predigten, wo es darum ging, dass wir diese Beziehung erneuern, erfrischen lassen können, wie es sich anfühlen kann, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und letzte Woche hat ja Manuela über das Thema Sehnsucht nach Gott gesprochen. Und heute gibt es so eine Art Zusammenfassung und ich dachte mir, wenn jetzt eben Manuela so einen simplen Titel hat wie Sehnsucht, das kann ich auch, das toppe ich noch kürzer, nämlich deswegen heißt die Predigt heute Durst. Und wie ich darauf komme, das verrate ich jetzt sofort, nämlich mit dem einigen bestimmt sehr bekannten Psalm 63 und den möchte ich jetzt mal vorlesen. Psalm 63, ein Psalm von David. Als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Ja. Wer von euch war denn schon mal in einer richtigen, echten Wüste? Also nicht so geistlich, spirituell, sondern so eine richtige Wüste. Ja, waren ein paar. Ja, ich war schon mal im Death Valley, das ist in Kalifornien, das ist der heißeste Punkt der nördlichen Erdhalbkugel im Juli, glaube ich. Und wir waren da mit meinem Bruder und noch zwei Freunden, vor über 30 Jahren war das. Und ich weiß noch, dass es dort so heiß war, dass wir haben den Fehler gemacht, wir haben da übernachtet auf dem Campingplatz und es war so heiß, dass wenn man sich abkühlen wollte und dann zu dem Wasserhahn gegangen ist, dass da leider nur heißes Wasser rauskam und wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Mein Bruder hat sich auf die Motorhaube gelegt von unserem Mietwagen, ich weiß gar nicht, wie das gut ging, aber und ich habe im Fahrersitz gesessen, weil ich nicht schlafen wollte und habe dann die ganze Nacht Pink Floyd gehört. So lag ich da. Und als dann morgens, ich war sonst immer der absolute Langschläfer, aber da bin ich vor Sonnenaufgang aufgewacht und gesagt, wir müssen so schnell verschwinden hier, wie es nur irgend geht. So schrecklich heiß war das da. Und so kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, in welch einer Situation König David war. Das ist auch für so einen hartgesottenen Mann, denke ich, eine sehr entbehrungsreiche Zeit. Und trotzdem, wo es eigentlich um was Körperliches geht, dass man Durst nach Wasser hat, schreibt er jetzt über seine geistliche Sehnsucht, über seinen geistlichen Durst, den er nach Gott hat, nach Gott selbst. Und dieser ganze Psalm beschreibt, dass er eine so vorbildliche Beziehung zu Gott hatte, dass ich denke, wir heute hier mehrere tausend Jahre später davon noch eine Menge lernen können. Nämlich, wie kann man einen Gott lieben, den man nicht sieht? Wie kann man eine so kraftvolle Beziehung zu Gott haben, trotz großen Problemen, die man im Leben hat? Und wie kann man immer motiviert bleiben, diesem Gott zu dienen? Und da fangen wir, ich gehe das jetzt mal so durch mit euch. Wir sehen zuerst, dass es wirklich eine ganz enge Beziehung ist, die David zu Gott hatte. Wir lesen das im Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Das war also wirklich für ihn ein persönlicher Gott, obwohl auch er ihn nicht sehen konnte. Aber er hat Gott in seinem Leben so oft erlebt, wie wir da nachher noch lesen würden, dass er ihm, trotzdem er ihn nicht sehen konnte, ihm so nah war, dass er gesagt hat, du bist mein Gott. Du bist nicht ein ferner, erhabener Gott, irgendwie ist er auch, aber du bist mir ganz nahe, du bist mein Gott. Und Gott war für ihn so wichtig, dass er, finde ich, dass er erstaunliche Vokabeln benutzt. Da sagt er nämlich im Vers 2 immer noch, es dürstet meine Seele nach dir. Es schmachtet mein Fleisch. Das sind krasse Aussagen. Durst. Wer mal mit Nikotinsucht zu tun hatte, der weiß, man hat, wenn man dann gerade keine Zigarette am Start hat, dann sagt man, ich habe Schmachter. Ja? Und er hat auch Schmachter, nur nicht nach Nikotin, sondern nach Gott. Und er hat Durst nach Gott. Und daher kommt ja logischerweise auch der Predigttitel, es gibt einen Durst, den jeder Mensch im Leben hat. Und das ist eigentlich der Durst nach Gott. Und weil sich zumindest in unseren Breitengraden ja Atheismus sehr breit gemacht hat, wir versuchen Menschen diesen Durst anders zu stillen. Deswegen ist bei uns der Konsumdurst sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber David hat die richtige Adresse erwischt. Er hat gesagt, ich habe Durst nach Gott. Und das ist auch das Wichtige zu wissen, falls du das hier siehst, hier bist oder das siehst und noch nicht an Gott glaubst. Wenn es einen Durst nach Leben gibt, dann muss es auch etwas geben, was diesen Durst löscht. Und da glauben wir eben, dass das Gott ist. Und David hatte eben so ein Verlangen nach Gottes Gegenwart, da kommt einfach, da ist nichts mit Gleichgültigkeit oder so ein Abgesättigtsein, ja, kenne ich auch schon, sondern er sagt in Vers 9, meine Seele hängt an dir. Ja, ich weiß nicht, wenn du mitbekommen hast, wenn jemand ein Haustier hatte und das Haustier ist gestorben, er oder sie hing sehr an ihm, ja. Und dann wird geweint, wenn es Kinder sind, dann auch Erwachsene weinen dann, aber ja, sie hingen so an ihm. Und Gott, David sagt, ich hänge an dir. Was ist das für eine Liebe und Hingabe? Und dann finden wir weitere Begriffe, wo man nicht sagen kann, dass das eine langweilige oder angsterfüllte Beziehung gewesen wäre. Denn er sagt in den Versen 6, 8 und 12, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Und unter dem Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Oder Vers 12, der König wird sich freuen in Gott. Also da wird gejubelt, da wird gelobt, da wird sich gefreut. Das ist doch das, was manche Menschen ausschließlich nur beim Fußball erleben. Und wenn dann die Mannschaft verloren hat, dann hängt der Haussegen schief. Ja, und David sagt, nee, ich juble und freue mich über meinen Gott. Und Gott verändert sich nicht, der bleibt immer gleich. Das ist eine ewige, konstante Freude, die man dann haben kann. Und seine Liebe und Freude und Hingabe zu Gott war so groß, dass wir in Vers 7 lesen, dass er sogar Tag und Nacht über ihn nachgedacht hat. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Wann machen Menschen sowas? Richtig, wenn sie verliebt sind, können sie nicht mehr einschlafen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, krass. Und das ist seine Beziehung zu Gott. Der liegt nachts und kann nicht schlafen, weil er über Gott nachdenkt. Man kann also sagen, dass König David schon 2000 Jahre bevor Jesus das gesagt hat, das größte Gebot gelebt hat. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das hat er da schon lange vorher gelebt. Und die Frage ist an dich jetzt, wenn du das jetzt so liest, was bewirkt das bei dir? Was bewirkt das bei dir, wenn du das liest? Also ich meine den ganzen Text, nicht nur diese eine Passage. Ist es nicht so, dass das auslöst, das hätte ich auch gern? So eine Beziehung hätte ich auch gerne? Löst es nicht auch Durst nach Gott und Sehnsucht nach Gott bei dir aus? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass da in dir etwas resoniert, wie man so sagt. Aber jetzt kommt noch, jetzt lege ich noch einen drauf. Wisst ihr, was das bei Gott auslöst, wenn jemand solche Sachen schreibt? Das wirkt Sehnsucht bei Gott. Gott sehnt sich auch nach uns. Wir sind nämlich seine Geschöpfe und er wartet so darauf, dass wir die Hand, die er uns hinstreckt, dass wir die annehmen, dass wir Kinder Gottes werden durch Jesus Christus und dass wir dann diese Liebe von ihm spüren und er unsere Liebe spüren kann. Im Hohelied heißt es, dass da sind, wird ein menschliches Paar beschrieben, Mann und Frau. Und der Mann sagt zu der Frau, du bezauberst mich mit einem Blick deiner Augen. Und alle Ausleger, die es gibt, sind sich einig darüber, das ist ein Bild für Gott und das Volk Israel. Und wir wissen heute, die Braut Jesu, das ist die Gemeinde. Das heißt, wir können Gott berühren mit einem Blick unserer Augen, beziehungsweise auch mit dem, was wir sagen und beten. Das heißt, das wirkt, dieser Psalm sollte nicht nur bei uns auslesen, oh, das ist ja cool, sondern wenn wir das machen, dann löst es sogar was bei Gott aus. Das finde ich sehr faszinierend. Und jetzt ist die Frage, wie kam David zu so einer Beziehung? War das angeboren? Gibt es eben Leute, die sind eben so drauf, das sind so ein bisschen gefühlsmäßige Menschen und so? Vers 4, da heißt es, deine Gnade ist besser als Leben. Andere Übersetzungen sagen, deine Güte ist besser als Leben. Besser als das lebensspendende Wasser, was er auch dringend benötigt hatte in der Wüste. Aber er sagt, deine Güte ist besser als das Leben, das heißt das normale Leben. Und wenn wir mal uns im Alten Testament angucken, was König David für ein Leben hatte, der hatte wirklich alles, was das Herz begehrt. Erfolg, Wohlstand, Freunde, Frauen. Gut, davon vielleicht ein bisschen zu viel. Aber er hatte materiell und beziehungsmäßig, war der Mann abgedeckt mit allem, was das Herz so, sich so wünscht. Er hatte alles. Und jetzt sagt er, aber deine Güte ist besser als das Leben, als das normale Leben, als die Sachen, die ich habe. Gott hat ihm mehr gegeben, ihn mehr erfüllt, ihn mehr gesättigt. Jetzt kommt nämlich noch ein neues Bild rein, nämlich das vom Essen in Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Das übersetzt dann eine andere Übersetzung mit einem wohlschmeckenden Essen. Denn wir wissen, Fett ist ein Geschmacksträger. Deswegen dieses fettarme Essen, wer mag das schon? Man muss das nur aus gesundheitlichen Gründen manchmal essen. Ich habe auch schon mal probiert, so Chips mit weniger Fett, da kannst du ja vergessen. Ja, und deswegen, und er weiß, was gut schmeckt, ja. Und er sagt, Gott, du sättigst meine Seele. Du sättigst meine Seele. So wie ein gutes Essen einfach gut schmeckt. Und die Frage ist, womit sättigen wir unsere Seele? Womit sättigst du deine Seele? Weil diese Welt bietet ja viele, sag ich mal, Ersatzbefriedigungen an, anstelle von Gott. Beziehung, Erfolg, Vergnügen, Hobbys, Konsumdurst eben. Und woran erkenne ich das, dass das sogar zu einer Ersatzbefriedigung geworden sein kann? Ganz einfach, indem man mehr Zeit, mehr Gefühl, mehr Hingabe, mehr Geld investiert als für Gott. Dann merkst du, du hast da etwas in dir als Ersatzbefriedigung bekommen. Aber Gott will uns neuen Durst nach ihm schenken, sodass wir in unserem Inneren spüren, das ist noch glücklich machender als all das andere. Das sind ja keine verkehrten Sachen, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja? Also Beziehung, Erfolg, Vergnügen, Hobbys, das sind alles gute Sachen. Nur wenn sie an Gottes Stelle treten oder eben wichtiger werden, dann kommt eine Schieflage in unser Leben rein. Ne? Wie immer, allein nehmen wir mal das Geld. Jemand sagte mal, Gott hat nichts dagegen, wenn wir Besitz haben. Er hat nur was dagegen, wenn der Besitz uns hat. Ja? Und David hatte all diese Sachen Und er sagt, aber die Nähe Gottes ist noch besser als all das andere. Wir sind ja noch bei der Frage, wie ist er zu dieser Beziehung gekommen? Und das nächste ist, warum David Gott so sehr liebte, ist, weil er immer wieder Gottes Hilfe in seinem Leben erlebt hat. Gucken jetzt die Verse 8, 9 und 10 an. Da heißt es nämlich, denn du bist mir zur Hilfe geworden. Das Wort denn ist hier wichtig. Denn du bist mir zur Hilfe geworden. Ich finde Schutz unter den Flügeln Gottes. Vers 9, deine rechte Hand hält mich aufrecht, wenn ich drohe zu stürzen. Und dann Vers 10, wo es darum geht, dass eben Feinde abgewehrt werden. Ja, das sind alles Dinge, die er erlebt hat, wo Gott ganz konkret in sein Leben eingegriffen hat. Und wenn wir uns da wieder das Leben von David betrachten, er hatte wirklich viele Feinde und viele Probleme. Wir kennen den berühmten Kampf David gegen Goliath. Dann hat er immer wieder Kriege führen müssen gegen die Philister, die immer wieder Israel angegriffen haben. Sein König und Schwiegervater Saul wollte ihn mehrmals umbringen. Hast du das schon mal erlebt? Nee, ne? Dass dir jemand nach dem Leben trachtet? Sind das Probleme? Würde ich sagen, oder? Also, dass er gegen Goliath und die Philister kämpft, könnte man sagen, ja, das ist ja auch sein Job als König, ne? Aber davor, bevor er König wurde, war er erstmal nur so ein normaler Krieger im Heer von Saul. Und dein eigener Schwiegervater und König versucht, dich umzubringen. Setz das mal in Relation zu deinen Alltagsproblemen. Dann wurden mal alle Frauen und Kinder von seiner Heerschar, die er dabei hatte, die wurden alle entführt. Da wurden seine Mitarbeiter, kann man sagen, so wütend auf ihn, dass sie ihn umbringen wollten, steinigen wollten. Hast du schon mal erlebt, dass deine Kollegen oder deine Mitarbeiter, je nachdem, wo du bist, dich umbringen möchten? Auch nicht, ne? Es geht noch weiter. Eins seiner Kinder ist als Baby gestorben, weil er Ehebruch begangen hat. Da möchte ich jetzt nicht fragen, was du da vielleicht erlebt hast. Das ist schon super schlimm, aber es auf dem gleichen Niveau, finde ich, bewegt sich, dass eine seiner Töchter wurde vergewaltigt. Und nicht von irgendjemandem, sondern von seinem eigenen Sohn. Also Inzest und Vergewaltigung in der eigenen Familie. Und ein anderer Sohn hat dann eine Rebellion gegen ihn gestartet, Absalom. Und ist durch die Rebellion selbst zu Tode gekommen. Also, das ist doch krass, oder? Zwei Söhne tot, Tochter vergewaltigt. Leute wollten ihn umbringen. Und diese Rebellion führte dazu, dass er aus Jerusalem fliehen musste. Und also eine schreckliche Situation. So, und jetzt überleg das mal, wie oft wir schon unzufrieden sind und das Leben ist Mist und so weiter. Ja, und Gott, wo warst du? Kommt dann. Aber David wurde nie bitter gegen Gott. Er hat trotzdem immer wieder auf seine Hilfe vertraut. Das geht sogar so weit, da gibt es eine Geschichte, als er aus Jerusalem fliehen muss, kommt so ein Typ an, Shimmi heißt er, und fängt an, ihn mit Steinen zu beschmeißen und ihn zu verspotten. Und einer von seinen Leibwächtern sagt, soll ich das Schwein umbringen? Und was sagt David? Nee, wenn Gott das zulässt, dann wird das wohl schon so seine Richtigkeit haben. Hat mir schon sehr geholfen, dieser Vers. Das ist einfach so, das passiert manchmal. Er wurde nie bitter gegen Gott, vertraute immer auf seine Hilfe. Und jetzt kommt das Entscheidende, das haben wir alle immer überlesen. Wir lieben ja solche Psalmen, wo dann, oh, die Liebe Gottes. Und am Ende dann so, oh, die Feinde sollen sterben. Das lesen wir nicht so gern. Aber das hilft uns jetzt sehr, weil auf eine Sache habt ihr nie geachtet. Er hat auf Gott vertraut in den Problemen und hat schon zukünftig im Glauben reingesprochen, was Gott machen wird, auf der nächsten Folie, nämlich die Verse 10 bis 12. Ich betone das jetzt. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Das bedeutet, das ist alles noch nicht passiert. die Feinde sind noch quicklebendig und sind noch voll hinter ihm her. Und er sagt vorher schon im Glauben, das wird sich alles ändern, Gott wird mir helfen, das wird besser werden. Gott wird sich um meine Feinde kümmern. Das ist doch Hammer, oder? Das ist eine ganz andere Einstellung als, das gibt's doch nicht, jetzt greifen die Philister schon wieder an. Und wieso passiert sowas in meiner eigenen Familie? Jedem kann noch mal ein Fehler passieren. Warum muss mir das passieren? Ich war doch Gott so treu. Ich war doch König. Ich habe doch alles gemacht. Christen denken so. Weil ich Christ bin, darf mir das und das nicht passieren. Und David hatte diese Einstellung nicht. Und das ist natürlich nicht leicht. Aber Probleme und Rückschläge dürfen wir hier lernen und sollen uns nicht hindern, Gott zu preisen. Deswegen denk daran, wie oft er dir in der Vergangenheit schon geholfen hat und schließe daraus, dass er dir auch in der Zukunft, jetzt beginnend, wieder helfen wird. Ist das eine logische Sache, die man da rauslesen kann? Und es ist nun mal so, auch wir als Christen leben in einer gefallenen Schöpfung und der Teufel will mit Angst, Sorgen, Krankheiten, Unfällen, Streit und alle möglichen Sachen dein Leben und das deiner Familie angreifen. Er greift deine Seele, deine Gefühle, deine Gedanken an, er greift die Beziehung an. Aber das, worauf wir blicken können, ist, dass wir als Christen jetzt an Jesus Christus, der nebenbei der Sohn Davids ist, ein Sohn Davids genannt wird. Er hat den Teufel besiegt und so können wir umso mehr so glaubensvoll sprechen, es wird wieder besser werden in meinem Leben. Gott wird mir helfen, weil Jesus ist mein Herr, er ist an meiner Seite. Und das ist meine Frage an dich. Willst du auch, wie David, an Gottes Rettung und Hilfe neu glauben? Willst du auch so einen Durst nach Gott haben? Willst du auch so eine Beziehung zu Gott haben? Dann sprich jetzt ja. Und dann kriegen wir nämlich auch in diesem Psalm gleich eine Anweisung, wie wir da hinkommen. Wir finden dort nämlich einige Verben, früher in der Grundschule noch Tu-Wörter genannt. Ein Verb ist ein Tu-Wort. David tut bestimmte Dinge, nämlich er suchte Gott im Gebet, täglich. Nächste Folie, Vers 2. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Vers 3. So schaue ich im Heiligtum nach dir. Und damit ist ja nicht gemeint, dass er da mal so um die Ecke geguckt hat, na wo ist er denn, wo ist er denn? Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint, ich suche dich, ich schaue auf dich, indem ich zu dir bete. Und das hat er damals im sogenannten Heiligtum gemacht. Was war das? Das war in Jerusalem der Tempel. Aber heute ist das bei dir zu Hause, beziehungsweise bei dir im Auto, beziehungsweise bei dir, wenn du einen Spaziergang machst, weil der Tempel Gottes ist jetzt dein Herz, wenn Gott da drin lebt. Und da wohnt Gott. Das heißt, du musst nicht so gucken, ich schaue hoch zu dir, sondern du musst im Grunde nur nach innen schauen, weil da lebt der Heilige Geist. Du bist der Tempel, dein Körper ist der Tempel und da kannst du Gott sehen. Das ist ein Vorrecht, das ist Hammer. Er musste ins Heiligtum gehen, David. Die mussten nach Jerusalem gehen zum Anbeten, aber du hast ihn bei dir. Und das Blut von Jesus, wie wir im Abendmahl gefeiert haben, hat dich von deiner Schuld gereinigt, sodass du in das Heiligtum Gottes jederzeit eintreten kannst. Und es ist, jeder Mensch ist unterschiedlich, ob Morgenmensch oder Abendmensch oder wie auch immer, wie man sowas nennt, Nachtmenschen. Aber es ist wichtig, wenn wir so eine Beziehung haben wollen, dass wir regelmäßig Zeit für Gott absondern. Das nennt man stille Zeit. Und das ist das Wichtige, dafür ist der Psalm so gut, das machen wir nicht mechanisch, ach, das muss ich ja auch noch machen, Zähne putzen und ach, beten muss ich auch noch, sondern das machen wir aus Liebe. Und das, was manche Christen nicht verstehen, ist, ja, und das hat auch etwas mit Disziplin zu tun. Das hören wir nicht so gern. Aber wenn wir nur nach Gefühl und Wellenschlag gehen, dann hätte ich wahrscheinlich meistens keine Lust. Dann möchte ich auch im Rechner noch ein bisschen hier noch so ein kleines YouTube-Video über so ein Gitarren-Solo, wie man das spielen könnte. Ja, ich muss mich auch überwinden. Aber es ist ganz normal. Jesus hat gesagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ist ganz normal. Und dann kommen wir irgendwann in eine gute Gewohnheit und Routine rein und müssen trotzdem immer wieder darauf achten, durch so einen Psalm, dass diese Gewohnheit lebendig bleibt. Dazu gehört auch, dass wir die Hände heben. Psalm, also 63,5. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich neu bekehrt war. Und wenn du in so einen Gottesdienst kommst und dann stehen die da so, wie jemand mal sagte, was machen die da, drehen die da eben Glühlampen rein oder was machen die da und so. Und dann stehst du da so und guckst so und dann hast du aber Gott erlebt und dann als Neubekehrter, dann fängt man dann so an, so. Auch mal so ein bisschen so. Und dann weiß ich noch, und dann stand ich da mal so da, so. Und das ist natürlich, jetzt müsst ihr ja nicht glauben, aber ich habe es so erlebt, ich stand da und auf einmal drückt eine unsichtbare Kraft meine Hände so auseinander. Es kam mir vor, als wäre ein Engel vor mir und macht das auch mal ordentlich. Man kann noch ein bisschen mehr, und dann kann man nachher sogar so dastehen. Muss man nicht jedes Mal machen. Aber das hat eine Bedeutung. Es drückt etwas aus. Das gehört zu diesem Gott suchen, Gott anbeten. Und das kann man sogar auch zu Hause machen, wenn man alleine ist. Und wichtig ist, wir suchen Gott um seiner selbst willen. Und was bietet sich da an? Dass wir Lobpreis machen, dass wir singen. Vers 6. Mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Deswegen, Gott hat uns alles gegeben, dass wir auch zu Hause so eine Beziehung leben können. Wir können die Hände heben, wir können singen zu Gott, wir können ihm die ganze Zeit danken, können sogar in Zungen beten, da ist Danksagung, alles mit drin. Er hat alles gegeben, er hat uns die Bibel gegeben, dass wir im Glauben das aussprechen können, weil das Wort Gottes brauchen wir natürlich. Wenn wir sowas lesen, das erzeugt Durst bei uns. Wir müssen immer wieder neu lesen, dass wir gerecht sind vor Gott und nicht auf unsere eigene Leistung gucken, ob wir jetzt gut genug waren, um Gott so zu lieben, sondern wir sind gut genug gemacht worden durch Jesus und seinen Tod am Kreuz. Und wir dürfen durch die ganzen Verheißungen, die wir lesen, immer wieder neu unseren Glauben stärken, Gott wird eingreifen. Und wir können einfach Gottes liebevollen Charakter erkennen. Das ist ja durch Jesus noch einfacher geworden. Wir brauchen uns ja nur die Evangelien angucken, wie gut Jesus war und denken, wow, und dem darf ich nachfolgen. Und der ist auferstanden und der lebt durch seinen Heiligen Geist in mir. So, und jetzt komme ich fast zum Ende. Jetzt habe ich ja den ganzen Psalm 63 mit euch drin, aber jetzt müssen wir noch einen anderen Vers aus dem Neuen Testament über König David nehmen. Wenn wir da so drin sind, dass wir so eine Beziehung zu Gott haben, kommt jetzt dieser Satz über David aus Apostelgeschichte 13, Vers 36. Denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Das heißt, David hat nicht nur gebetet den ganzen Tag und den Herrn gepriesen und so weiter, sondern er hat auch seinem Gott gedient. Und hier heißt es, indem er seiner Generation, damals zu seiner Lebenszeit, hat er seiner Generation gedient. Und genau zu diesem Dienst sind wir auch berufen, unserer Generation, in der wir jetzt leben, zu gewinnen. Aber nicht aus Zwang, sondern aus dieser Gottesbeziehung heraus. Und deswegen heißt zum Beispiel diese Kirche Oasiskirche, wie wir auf der nächsten Folie sehen. Daher kommt der Name. Es geht darum, dass wir den Durst der Menschen nach Leben stillen, indem wir ihnen sagen, komm hierher, hier ist die Quelle des Lebens, Gott ist es. Du hast einen Durst in dir, du versuchst ihn durch Konsumdurst und solche Sachen irgendwie, also diesen versuchst du durch Konsum zu löschen, aber du kriegst ihn eigentlich nur bei Gott gelöscht. Das mal nur nebenbei, warum diese Kirche sich damals nach Freie Christengemeinde Lilienthal in Oasis umbenannt hat. Um eine Oase in der Wüste des Lebens von Menschen zu sein, wo das wahre lebensspendende Wasser kommt. Und jetzt lege ich nochmal auch einen drauf. Wir haben es jetzt schon gehört, bei den Zahlen, da müssen wir schon fast denken, noch mehr Leute. Aber jetzt kommt die nächste Folie nochmal. Und deswegen laden wir zu solchen Gottesdiensten ein, damit Menschen dort den Durstlöscher sozusagen kennenlernen können. Ja? Und wir werden dort das anbeten. Wir werden über Jesus reden, wir werden hören, warum Menschen sich taufen lassen. Wir werden eine Predigt hören über Jesus. Wir werden auch für die Kranken beten. Ja, also es wird alles geboten, was Gott anzubieten hat, weil er sagt, das sollen wir tun. Und das Fundament dafür, dass wir das machen, finden wir, habe ich einen guten Zitat mal gefunden. Da sagte jemand, der Herzschlag unserer Gottesbeziehung kann nur die Liebe sein. Wir verschenken uns an den, der uns immer schon geliebt hat. Und er schenkt uns dieser Welt als Salz und Licht. Nur so geht es. Das Lobpreisteam nach vorne kommen und ich fasse für euch zusammen. Psalm 63 beschreibt eine begeisternde Liebesbeziehung zu Gott, die in uns eine Sehnsucht, einen Hunger, einen Durst entfachen soll. Und diese Sehnsucht, dieser Durst nach Gott soll so groß werden, dass wir Ersatzbefriedigung in unserem Leben ablegen lernen. Er soll uns neu motivieren, Gott zu Hause beständig im Gebet und im Wort zu suchen. Und Gott will dadurch Glauben in dir wecken, dass das Sieg über die feindlichen Umstände in deinem Leben ist. Und der Psalm zeigt auch die Grundlage für den Dienst, den wir heute an den Menschen dieser Welt haben. Wer hätte gedacht, dass das alles in diesem Psalm 63 steht? Ich hoffe, ihr guckt ihn euch zu Hause nochmal selbst in eurer Lieblingsübersetzung an. Und jetzt werden wir ein Lied singen, wo wir das so ein bisschen zu Ausdruck bringen können, unseren Durst, unsere Sehnsucht nach Gott. Und du kannst gerne schon in dieser Zeit anfangen, selbst zu beten. Gott, gib mir einen neuen Durst nach dir. Zeig mir, wo ich Ersatzbefriedigung in meinem Leben reingelassen habe, die wichtiger geworden sind als du. Leg dich fest, Gott neu zu Hause zu suchen, indem du sein Wort liest, indem du ihn preist, indem du ihn dankst, indem du betest und mach es zu einer Gewohnheit. Und mach den Glauben daran fest, an Gott, auch jetzt in diesem Lied, dass du im Angesicht von feindlichen Umständen an seiner Hilfe festhältst. Und wenn du Gott dienst, durch eine Mitarbeit vielleicht auch, bitte um eine neue Erfrischung für den Dienst, in dem du jetzt stehst. Ich lade euch ein, aufzustehen und dann kannst du all diese Sachen, das, was dich angesprochen hat, dem Herrn bringen. Ein. Öffne mal deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen. Ich möchte gerne für dich, für euch beten. Dass dieser Durst, diese Sehnsucht neu in euer Herz hineinkommt. Schließ gerne deine Augen oder leg deine Hand auf dein Herz, was immer du ausdrücken möchtest, was du äußerlich ausdrücken möchtest, um innerlich zu empfangen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart hier. Und du siehst die Herzen, die sich nach dir ausstrecken. Und ich bete, Herr, dass du jetzt ganz neu diesen Durst, diese Sehnsucht in das Herz hineinlegst. Danke, Herr, dass du auf ein offenes Herz reagierst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden. Und ich komme an gegen allen Frust, gegen Distanz, die gegenüber Gott ist. Und ich komme dagegen an und ich bete, dass deine Güte hier neu Geschwister und Menschen, die ich noch nicht kenne, einfach zu dir hinzieht. Komm, Heiliger Geist, und zeige auf, was dazwischen gekommen ist. Ich bete, dass du Ersatzbefriedigung aufzeigst, wo einfach mehr Herzblut in etwas rein investiert wird als in Gott, als in die Beziehung zu dir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du niemanden unter Druck setzt, nicht verdammst, sondern dass du überführst mit Güte und Liebe. Und ich bete, dass das gerade jetzt geschieht. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen einfach neu jetzt. dass jeder, der hier ist, etwas mitnehmen kann nach Hause, um zu sagen, daran möchte ich arbeiten, da möchte ich wieder hin, das möchte ich erleben. Das soll meine Motivation sein. So möchte ich Gott lieben, so möchte ich Gott dienen. Komm, Heiliger Geist, und sprich du jetzt in die Herzen hinein. Dass du jedem hier eine Art Vision fürs Leben gibst, aber ich meine jetzt eine Vision fürs geistliche Leben, eine Vision für die persönliche Beziehung zu dir, wo jeder sich hier einfach selbst in Anbetung und Liebe zu Gott sehen kann, jeder auf seine Art, ob im Lobpreis oder mit erhobenen Händen, im Wort studierend, vor dir kniend oder liegend, in Sprachen betend, im Auto fahren. Was immer es ist, lass es von Gott jetzt zeigen, wie er dich sieht, was er dir schenken möchte, was da neu an Freude und Hingabe in dein Leben hineinkommen soll, ihn zu suchen und so zu lieben, wie wir es gehört haben. Ich bete auch, dass Gott dir neu zeigt, wie du ihm mit Freude dienen kannst. Vielleicht hast du ihm mal gedient mit der Gabe, die er dir gegeben hat. Und irgendwas ist passiert, dass du es nicht mehr tust. Und wenn es nicht gerade ist, dass Gott gesagt hat, ein anderer Dienst ist dran, dann bete ich, Heiliger Geist, dass du auch hier eine Erneuerung schenkst. Und dass du, der du jetzt hier heute bist, dich selbst sehen kannst, wie du Gott mit Freude wieder neu dienst. Man einfach merkt, da ist jemand leidenschaftlich für Gott und er zahlt einen Preis aus Liebe zu Gott, nicht aus Zwang und schrecklicher Gewohnheit oder Disziplin, sondern aus einer göttlichen Gewohnheit und Disziplin. Ich empfinde auch, dass ich einige auch da nochmal dran erinnern darf. Gott hat dir die Gabe gegeben, in neuen Sprachen ihn anzubeten. Und du nutzt diese Möglichkeit viel zu selten. Vielleicht sogar nur manchmal im Gottesdienst, wenn du andere hörst. Aber Gott ermutigt dich, tu das jeden Tag, tu es morgens schon, tu es beim Autofahren. Lass dich erfrischen durch den Heiligen Geist, durch diese Gabe. Denn dadurch wird deine Beziehung zu Gott gestärkt und vertieft. Ich möchte die Beter schon mal nach vorne bitten, die sich für heute bereit erklärt haben, zu beten. Stellt euch mal hier bitte vorne auf, um denjenigen zu dienen, die vielleicht das jetzt noch vertiefen möchten, aber auch über das hinaus, was sie vielleicht an Not mitgebracht haben oder wo sie Hilfe brauchen. Und wenn dich das betrifft, lade ich dich ein, dass du jetzt schon mal nach vorne kommst, hier zu den beiden, kannst auch gerne in der ersten Reihe Platz nehmen, aber lass dir das jetzt nicht wieder rauben, was Gott angesprochen hat, was er möchte, was du vielleicht mit einem Menschen, mit einem Christen besprechen sollst oder was du gemeinsam vor Gott bringen sollst. Komm also gerne nach vorne und wir möchten den Gottesdienst schließen jetzt mit der Einladung, unten noch Gemeinschaft zu haben. Wie gesagt, tragt euch in die Listen gerne ein und ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete Woche und ich bete noch zum Abschluss. Und wenn du Gebet haben möchtest, ich werde mich hier vorne auch noch hinstellen, dann komm hier gerne nach vorne. Vater, wir danken dir für dein geniales Wort, dem du uns begeistern möchtest, Durst entfachst. Und ich bete, dass jetzt jeder das behält, was er im Herzen heute empfangen hat, dass es sein geistliches Leben mit dir wirklich verändert. Danke, dass du mit uns gehst, Heiliger Geist. Halleluja.